Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Auto, du hast es eilig, willst so schnell wie möglich ans Ziel, dann drückst du aufs Gaspedal, Auto schießt nach vorne, aber die Straße ist nass und rutschig. Du verlierst die Kontrolle, musst gegenlenken, versuchst das Fahrzeug zu stabilisieren und am Ende brauchst du länger, als wenn du von Anfang an mit einem kontrollierten Tempo gefahren wärst. Genauso geht es tatsächlich vielen Menschen beim Fettverlust. Sie starten mit Vollgas, Crash-Diäten, riesige Kaloriendefizite, extremes Training und was passiert? Fühlen sich schlapp, verlieren nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse und irgendwann, dann kommt der Jojo-Effekt. Aber wieso ist das eigentlich so? Also wieso funktioniert ein schneller Fettverlust nicht unbedingt besser? Und wie schnell sollte man wirklich abnehmen, um langfristig die Körperzusammensetzung in die gewünschte Richtung zu verändern und gesund zu bleiben? Heute klären wir genau das. Wie schnell kann man realistisch Fett verlieren, ohne Muskelmasse und Leistungsfähigkeit einzubüßen? Was sagen Studien dazu? Gibt es eine ideale Fettverlustrate? Und welche Strategie ist langfristig die beste? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie frustrierend es sein kann, wenn man alles richtig machen will und dann irgendwie trotzdem gegen so eine Wand läuft. Als ich damals mit diesem ganzen Fitness- und Ernährungsthema angefangen habe, wollte ich natürlich auch schnelle Ergebnisse sehen. Am Anfang wollte ich eigentlich schnell Muskeln aufbauen, da war das Fettverlustthema nicht so wichtig. Aber dann, als ich diesen Muskelaufbau hatte und meinen Körperfettanteil verringern wollte, da bin ich auch an so eine Situation geraten, in der ich 1000 Methoden ausprobiert habe von irgendwelchen extremen Kaloriendefiziten. Ich habe davor auch schon mal Sachen wie ketogene Ernährung und so weiter, also so typische, eintönige, restriktive Methoden benutzt und habe mir gedacht, irgendwas muss doch funktionieren. Und manchmal hat es auch kurzfristig funktioniert, gerade so eine extreme Kalorienrestriktion, also ein starkes Defizit, aber der Preis bzw. das, was ich dann dafür einbüßen musste, war meistens sehr hoch, Energieverlust, teilweise auch zu starker Muskelabbau und eben ein starker Food-Fokus, also viel Gedanken rund ums Essen. Und ich kann mich da auch noch extrem gut an die Phase erinnern, also ich war extrem diszipliniert, ich habe jedes Gramm Essen abgewogen, ich habe auf jede Kalorie geachtet, ich habe mir so viel verboten, ich habe mir verboten, spontan mal was zu essen, das nicht eingeplant war. Ich habe ewig lang meine Kalorien hin und her jongliert und ich dachte zu dem Zeitpunkt trotzdem, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich hatte wie so einen Tunnelblick, aber in Wahrheit habe ich mich halt da ausgelaugt gefühlt, ich war unzufrieden und irgendwann ging das gar nicht mehr. Und dann kam halt der Wendepunkt, als ich mich mit diesen wissenschaftlichen Hintergründen beschäftigt habe und auch verstanden habe, dass Fettverlust nicht nur eine Frage von möglichst schnell ist, sondern dass es darum geht, die richtige Balance zu finden. Und genau das will ich heute mit dir teilen. Heute ist mein Ziel mit der Podcast-Folge, dass wir eine klare, realistische Vorstellung davon haben, wie schnell du Fett verlieren kannst und solltest, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Fettverlustrate ist wissenschaftlich gesund und effektiv, also wissenschaftlich gesehen. Ich erkläre dir, welche Risiken mit einem schnellen Fettverlust oder schnellen Gewichtsverlust verbunden sind. Und am Ende bekommst du dann eine, wie immer, praktische Strategie, wie du selbst in deinem Alltag deine Fettverlustrate optimal steuern kannst. Und deswegen würde ich sagen, Intro vorbei und wir starten jetzt mit dem Deep Dive, also in die wissenschaftliche Theorie. Erstmal müssen wir die Grundlagen etablieren. Das heißt, bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir erstmal klären, worüber wir überhaupt sprechen. Also was bedeutet es eigentlich, Fett zu verlieren? Und gibt es eine perfekte Rate, mit der das passieren sollte? Also wie wird Fettverlust definiert? Weil Fettverlust bedeutet nicht einfach nur, dass du Gewicht verlierst, weil dein Körper kann auch Wasser, Muskelmasse, Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur abbauen. Und unser Ziel ist es, Fett zu verlieren, während wir Muskelmasse und Stoffwechsel bestmöglich erhalten. Jetzt kommt natürlich die Frage, okay, wie schnell kann oder sollte ich Fett verlieren? Gibt es irgendwie so eine magische Zahl? Und deshalb, weil jetzt hier ein wichtiger Punkt kommt, ist diese Grundlage so wichtig. Es gibt gar keine so eine einheitliche Definition von schnell oder langsam in der wissenschaftlichen Literatur, weil Studien nutzen eben unterschiedliche Definitionen, was den Vergleich auch so ein bisschen schwierig macht, weil wir müssen ja irgendwas haben, an dem wir uns orientieren, weil wenn wir sagen schnell und bei der einen Person bedeutet schnell 30% Kaloriendefizit oder eine bestimmte Gewichtsverlustrate und bei der anderen ist es irgendwie 50% Kaloriendefizit und eine viel höhere Gewichtsverlustrate, dann spricht man natürlich von zwei verschiedenen Sachen. Das gleiche gilt beim Thema langsam. Deshalb möchte ich jetzt erstmal so ein bisschen etablieren, was denn eigentlich so generell etablierte Richtwerte sind, die wir dann auch im Lauf der Folge nutzen können. Also langsamer / moderater Fettverlust, sage ich eigentlich gerne, das sind meistens so 0,5 bis 1% des Körpergewichts pro Woche. Je nachdem, wo das Gewicht ist, sind es dann halt so, ja, 300 bis 600 Gramm pro Woche oder auch 500 bis 1000 Gramm pro Woche. Ein schneller Fettverlust, den man zum Beispiel in der Tempo-Studie, die wir uns jetzt gleich angeschaut haben, sich auch angeschaut hat, also oder wie man das dort definiert hat, ist dann eher sowas zwischen 1 und 2% pro Woche. Das ist dann schon wirklich ordentlich. Und für alle, die den Podcast öfter oder auch schon länger hören, wisst ihr, dass ja generell meine Empfehlung so dieser Sweet Spots bei 0,5 bis 1% des Körpergewichts pro Woche liegt. Das bedeutet aber nicht, dass ein schneller Fettverlust gar nicht relevant ist und gar nicht irgendwie in der Praxis Anwendung finden sollte. Nur für die meisten Szenarien, und das werdet ihr gleich sehen, das ist ein bisschen geschickt, aber bleibt wirklich dran, weil das wird jetzt super spannend, auch für diese Erkenntnisse in Bezug auf, wie verändert sich mein Stoffwechsel, verliere ich wirklich viel Muskelmasse. Da kommt jetzt viel, das euch vermutlich überraschen wird. Und das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, ist nur ein Teil der Wahrheit, weil jetzt kommt dieser entscheidende Punkt. Also wie beeinflusst die Fettverlustrate tatsächlich unsere Körperzusammensetzung, also das Verhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse? Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie sich unterschiedliche Fettverlustraten auf den Körper auswirken. Und da nehmen wir uns jetzt erstmal die Körperzusammensetzung heraus. Also wie gerade schon gesagt, die Körperzusammensetzung ist immer das Verhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse, weil das ist ja das Ziel, was die meisten haben, diese zu verändern. Ergo weniger Fettmasse, mehr Muskelmasse. Und dieses Verhältnis verändert sich ja auch, wenn die Muskelmasse gleich bleibt, aber die Fettmasse sinkt. Dadurch sinkt ja mein Körperfettanteil, wie es der Name schon sagt, der Anteil an Körperfett. Und ein schnellerer Fettverlust bedeutet eben fast immer einen stärkeren Verlust an fettfreier Masse, also Muskelmasse. Das ist im Endeffekt fettfreie Masse, beinhaltet noch andere Sachen, Knochenmasse etc. Aber im Endeffekt ist es auch da viel Muskelmasse, die wir verlieren. Die entscheidende Frage ist aber, wieso? Und da können wir uns eben die Tempo-Studie anschauen, die unter vielen Studien ein sehr, sehr gutes Bild abgibt, damit man dieses Thema aus einer wissenschaftlichen Sicht gut beurteilen kann. Und da hat man eben gesehen, dass Teilnehmer, die einen schnelleren Fettverlust hatten, das waren dann so 1,5 bis 2,5 Kilo pro Woche, durchschnittlich 10,2 Kilogramm Fettmasse in einem Jahr verloren haben, während die Gruppe mit dem moderaten Fettverlust 5,5 Kilogramm Fettmasse verloren hat. Und ich denke, das ist schon ganz logisch. Klar, wenn ich ein größeres Kaloriendefizit habe, dann werde ich auch mehr Fettmasse verlieren. Aber die Gruppe, die schneller Fett verloren hat, die hat auch 1,4 mal mehr Muskelmasse verloren als die moderate Gruppe. Das klingt ja erstmal schlecht, oder? Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Studien zeigen, dass der Verlust an fettfreier Masse, also Muskelmasse, proportional zum gesamten Gewichtsverlust ist. Das bedeutet, je mehr Gewicht du verlierst, desto mehr fettfreie Masse verlierst du, egal ob du schnell oder langsam abnimmst. Und die Erkenntnis ist so entscheidend, um dieses Thema richtig zu beurteilen, weil der Anteil an fettfreier Masse, den man verliert, der bleibt relativ konstant, je nachdem, wie viel Gewicht ich halt verliere. Das bedeutet, wenn ich mehr Gewicht verliere, verliere ich halt über einen kurzen Zeitraum einfach betrachtet mehr Muskelmasse. Aber ich würde das mit dem moderaten Fettverlust wieder aufholen, sobald ich diesen gleichen Gewichtsverlust erreicht habe, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn du über 6 Monate mit einer schnellen Fettverlustrate 10 Kilo Fett und dann 5 Kilo Muskelmasse verlierst und mit einer moderaten Fettverlustrate in diesen 6 Monaten nicht 10, sondern 5 Kilo Fett verlierst und nur 2,5 Kilo Muskelmasse, ich glaube, ich habe davor gesagt 5 Kilo Muskelmasse, das bedeutet, dass wenn du in diesen restlichen 6 Monaten, die du dann mit der moderaten Fettverlustphase natürlich noch aufholen willst, damit du auch diese 10 Kilo hast, wieder 2,5 Kilo Muskelmasse verlierst, hast du in beiden Szenarien 10 Kilo Fett und 5 Kilo Muskelmasse verloren. Du hast nur bei dem einen Szenario einfach länger dafür gebraucht. Das ist die Theorie. Da gibt es natürlich noch individuelle Unterschiede, aber Es bedeutet einfach, dass der Hauptfaktor für den Muskelverlust nicht die Fettverlustrate an sich ist, sondern die absolute Menge an Gewicht oder Fett, die du verlierst. Eine langsamere Gewichtsabnahme schützt also nicht automatisch vor Muskelverlust, wenn du am Ende das gleiche Gewicht verlierst. Dann verlierst du eben verhältnismäßig auch gleich viel fettfreie Muskelmasse. Es gibt also keinen magischen Schutz durch eine langsamere Diät, aber es gibt eine Grenze, wie schnell du Fett abbauen kannst, bevor der Körper verstärkt auf die Muskelmasse zurückgreifen muss. Und genau hier kommt eine sehr, sehr spannende Studie ins Spiel. Und das ist eben die Studie A Limit on the Energy Transfer Rate from the Human Fat Store in Hypophagia von Albert und Kollegen. Die habe ich auch dann in den Shownotes verlinkt. Und die untersuchte eben, wie schnell dein Körper Fett als Energiequelle nutzen kann und wann er gezwungen ist, stattdessen Muskelmasse zu verbrennen. Das heißt, die Kernpunkte der Studie: Dein Körper kann nur eine begrenzte Menge an Energie aus seinen Fettreserven ziehen. Und die Rate liegt bei ungefähr 69 Kalorien pro Kilogramm Körperfett pro Tag. Wenn du mehr Energie als diese 69 Kalorien pro Kilogramm Gewicht am Tag benötigst, als dein Körper eben aus den Fettzellen bereitstellen kann, dann beginnt der Körper fettfreie Masse abzubauen. Also was bedeutet das konkret? Wenn wir jetzt mal eine Person mit 30 Kilogramm Körperfett als Beispiel nehmen, dann hätten wir 30 Kilogramm mal 69 Kalorien, das sind dann 2070 Kalorien pro Tag, die maximal aus Fett freigesetzt werden können. Ist das Kaloriendefizit größer als diese 2070 Kalorien, muss der Körper fettfreie Masse abbauen. Also zu große Defizite führen nicht zu einem schnelleren Fettabbau, also nicht nur zu einem schnelleren Fettabbau, sondern eben auch zu einem überproportionalen Muskelverlust, wenn ich einen bestimmten Wert überschreite. Es gibt eine biologische Grenze für den Fettverlust und ein Kaloriendefizit über diesem Limit zwingt den Körper eben dazu, Muskelmasse als Energiequelle zu nutzen. Jetzt aber ganz, ganz wichtig, weil diese Studie Einschränkungen hat. Die basiert auf einem theoretischen Modell, also nicht auf echten Diätstudien, also auf einer Kalkulation, auf einer hypothetischen. Die berücksichtigt auch keine individuellen Unterschiede wie Genetik, Hormonspiegel, Muskelmasse etc. Und Krafttraining und Proteinaufnahme können die Energieübertragungsgrenzen modifizieren. Aber die Grundidee bleibt eben, wenn das Defizit zu groß ist, dann kann dein Körper nicht genug Energie aus Fett bereitstellen und dann nimmt der Muskelabbau eben überhand. Und langsame Diäten können das zwar nicht verhindern, aber das Risiko reduzieren. Weil wie gesagt, das ist eine hypothetische Rechnung, aber es gibt definitiv irgendwo eine Grenze, wo dein Defizit einfach zu hoch ist. Und natürlich ist jetzt dieses Beispiel mit 30 Kilogramm Körperfett nicht für alle relevant, weil viele Leute auch weniger haben, manche auch mehr. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, diese Kalkulation immer zu machen, aber du könntest es ja mal testweise machen, deinen Körperfettanteil bestimmen und dann einfach gibst du mal im Internet ein fettfreie Masserechner oder Körperfettmasserechner und dann kannst du mal ganz easy deine Körperfettmasse berechnen. Und dann kannst du das mal 69 Kalorien nehmen und dann wirst du sehen, dass dieser Wert schon in der Regel relativ hoch ist, den du da überschreiten müsstest. Es ist aber trotzdem ganz gut, sich ungefähr daran zu orientieren. Man sollte den aber, weil er, wie gesagt, hypothetisch ist, nicht in Stein gemeißelt sehen. So, und das Letzte, was wir uns hier anschauen wollen, in Bezug auf die wissenschaftliche Datenlage, wie sich die Körperzusammensetzung verändert, je nachdem, ob ich ein schnelles oder ein moderates, / langsames Kaloriendefizit habe, sind eben die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, also auf die Resting Metabolic Rate hauptsächlich. Das ist die Stoffwechselkomponente, die alles beinhaltet, was du sozusagen als Grundvorgänge im Körper hast. Du kannst dir so vorstellen, du bist bettlägerig, liegst den ganzen Tag nur rum, bewegst dich nicht. Das ist ungefähr deine Resting Metabolic Rate und die ist sehr, sehr relevant, weil die einfach einen großen Teil von deinem Stoffwechsel ausmacht. Und dieser Ruheumsatz nimmt mit dem Gewichtsverlust ab. Darüber haben wir schon oft im Podcast gesprochen. Aber was interessant ist, die Studien zeigen, dass diese Abnahme der Grundstoffwechselrate oder eben auch Ruhestoffwechselrate, da ist ein kleiner Unterschied, das müssen wir jetzt hier nicht besprechen, weil der fast irrelevant ist, dass diese Abnahme proportional zum gesamten Gewichtsverlust ist und nicht direkt zur Geschwindigkeit. Das bedeutet, wenn zwei Personen 10 Kilo abnehmen, eine schnell, die andere langsam, ist die Reduktion des RMRs, also dieses Ruheumsatzes, in beiden Fällen gleich, wenn Ernährung und Bewegung ähnlich sind. Und das widerlegt eben die Annahme, dass schnelle Diäten deinen Stoffwechsel stärker zerstören, in Anführungszeichen, oder runterfahren lassen als langsame. Weil die Abnahme des Ruheumsatzes hängt viel mehr davon ab, wie viel Gewicht du insgesamt verlierst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Stoffwechsel nicht so simpel funktioniert, wie man sich das oft vorstellt, so aggressives Defizit, der fährt sofort runter, langsames Defizit, der wird super geschützt. Nein, und das haben wir auch schon in vielen Podcast-Folgen besprochen, der Stoffwechsel ist sehr, sehr stark gekoppelt an deinen Körperfettanteil und an dein Körpergewicht und an deine Genetik. Hört euch dazu gerne mal eine der letzten Podcast-Folgen an, da haben wir schon öfter über das Thema biologischer Körperfettanteil, Stoffwechsel und so weiter gesprochen. Also falls du die Folgen nicht gehört hast, hör dir das an, weil dann macht es mit dieser Folge auch alles mehr Sinn. Und nochmal kurz zusammengefasst, deine Stoffwechselrate und diese ganzen hormonellen Anpassungen, auch das Risiko, Muskelmasse zu verlieren, die hängen nicht unbedingt mit der Geschwindigkeit ab, mit der du Fett verlierst, sondern mit deinem Startpunkt und einfach deinem auch am Ende erreichten Körperfettanteil. Natürlich, wie wir gerade auch gelernt haben, kann schon auch eine zu schnelle Fettverlustrate, auch wenn es nur ein hypothetisches Modell ist in der Studie, dennoch das Risiko erhöhen, dass du proportional doch mehr Muskelmasse abbaust, als wenn du jetzt ein moderates Defizit fährst. Und bevor wir jetzt ins Coaching-Corner-Segment gehen, möchte ich nochmal kurz auf die Risiken eines schnellen Fettverlusts eingehen und darüber sprechen, wer von einem schnellen Fettverlust profitieren kann, aus wissenschaftlicher Sicht eben. Also die Risiken sind folgende. Muskelabbau, das heißt ohne ausreichende Proteinzufuhr und Krafttraining, wirst du vermutlich mehr Muskelmasse verlieren, beziehungsweise das Risiko ist höher, wenn deine Fettverlustrate zu schnell ist. Wir müssen aber, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, auch da berücksichtigen, dass es in der Regel so ist, dass es mehr vom Gewichtsverlust gesamt abhängt, aber es schon deutlich das Risiko erhöht, wenn du zu schnell Fett verlierst. Das ist aber in der Regel nur der Fall, wenn die Fettverlustrate wirklich extrem ist. In den meisten Fällen wird es vermutlich aufs Gleiche rauskommen, ja, und dein gesamter Gewichtsverlust beeinflusst es. Knochendichteverlust ist dennoch ein Risiko, den ein zu krasses Kaloriendefizit besonders bei Frauen erhöhen kann oder das entstehen kann eben, und da entsteht dann das Risiko für Osteoporose. Jojo-Effekt kann eben auch, wenn die Stoffwechselrate zu krass sinkt, ein Effekt sein. Das kann natürlich auch mit dieser mentalen Belastung zusammenhängen. Viele fühlen sich müde, gereizt, entwickeln eine ungesunde Beziehung zum Essen. Das sind ja Sachen, die wir jetzt komplett außer Acht gelassen haben. Es ging jetzt wirklich nur um die rein körperlichen Voraussetzungen. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, so gerade Stoffwechselrate, das hängt eigentlich eher mit dem gesamten Gewichtsverlust zusammen, ist zwar auch oft dann individuell, aber wir müssen ja bei so einem Thema auch immer berücksichtigen, dass nur weil etwas körperlich vielleicht möglich wäre, heißt es nicht, dass es dann auch in der Praxis geschickt ist. Und das schauen wir jetzt das gleich im Coaching-Corner-Segment an, was ich euch dann empfehlen würde für verschiedene Szenarien, sodass ihr euer Szenario rauspicken könnt. Also wer kann von einem schnellen Fettverlust profitieren? Es gibt bestimmte Fälle, in denen eine schnelle Reduktion von Körperfett definitiv sinnvoll sein kann. Zum Beispiel Personen mit einem starken Übergewicht, weil man einfach am Anfang schneller abnimmt, ohne wirklich viel Muskelmasse zu verlieren, und das auch motivierend sein kann, wenn man kurzfristige ästhetische Ziele hat, zum Beispiel irgendwie eine Sportveranstaltung, Fotoshooting, Urlaub und so weiter, aber auch dann nur unter kontrollierten Bedingungen und immer mit diesem Hintergedanken, dass es nicht so sinnvoll ist, jetzt für den nächsten Urlaub irgendwie die Diät so auszulegen, dass man da maximal Fett verliert und dann wieder in diesen Kreislauf zu geraten. Wenn man natürlich über eine bestimmte Phase mal 2-3 Kilo zugenommen hat und das wieder runterhaben möchte und das eher schnell machen will, weil man weiß, im Endeffekt werde ich damit kein größeres körperliches Risiko haben als mit einem moderaten Fettverlust, dann ist es eine total sinnvolle Strategie. Personen, die motiviert durch schnelle Erfolge sind, ich denke, das sind wir alle, man muss halt hier berücksichtigen, sofern der Übergang in eine nachhaltigere Strategie eingeplant ist, kann das auch sinnvoll sein. Also im Endeffekt bedeutet das alles, es gibt keinen Einheitsansatz. Entscheidend ist einfach, dass du deine Strategie an deine individuellen Ziele und dein Ausgangsniveau anpasst. Also Fazit vom Deep Dive. Es gibt keine perfekte Fettverlustrate für alle. Es gibt verschiedene Strategien, die eben verschiedene Vor- und Nachteile haben. Ein gewisses Maß an Muskelverlust ist unvermeidlich, aber du kannst es eben durch ein kontrolliertes Kaloriendefizit, durch Krafttraining und eine hohe Proteinzufuhr minimieren. Und hier an die Ergebnisse aus der Studie denken mit den ungefähr 70 Kalorien, die theoretisch 1 Kilogramm Fettmasse pro Tag freigeben kann. Das ist eine hypothetische Rechnung, aber da die oft sehr, sehr hoch ist, kann man das schon als ungefähren Anhaltspunkt nehmen, den man vielleicht nicht wahnsinnig stark über einen längeren Zeitraum überschreiten sollte, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Bedeutet aber nicht, dass es per se bedeutet, dass diese Zahl für jeden stimmt. Aber es ist schon ein guter Anhaltspunkt und es wird interessant, wenn diese Hypothese in zukünftigen Studien mal ausführlich getestet wird. Und zuletzt entscheidend ist eben die Fettverlustrate in Bezug auf deine Ausgangslage und deine Ziele und langfristige Umsetzbarkeit anzupassen. Du musst auf dich schauen, du musst schauen, wo bin ich gerade, wo will ich hin, wie ist meine Vorgeschichte, wie reagiere ich auf ein starkes und auf ein schwächeres Defizit und wie wir das jetzt alles umsetzen können, genau das schauen wir jetzt in unserem Coaching Corner Segment an. Nachdem wir jetzt die wissenschaftlichen Grundlagen geklärt haben, geht es jetzt darum, dass wir das Gelernte konkret umsetzen. Und das zeige ich dir jetzt. Wir fangen an und setzen erstmal, wie ihr es kennt, realistische Erwartungen. Weil bevor wir in die Praxis einsteigen, ist wichtig, dass wir realistische Erwartungen haben in Bezug auf unseren Fettverlust. Weil wenn du mit den falschen Vorstellungen startest, dann ist Frust vorprogrammiert. Ich denke, das kennst du. Erstens, keine Wunde erwarten, aber auch keine Angst vor Fortschritt haben. Fettverlust ist kein linearer Prozess. Dein Gewicht wird nicht jede Woche exakt um 500 Gramm oder ein Kilo sinken. Es gibt natürliche Schwankungen durch Wassereinlagerungen, Glykogenspeicher und hormonelle Veränderungen. Das bedeutet aber nicht, dass du damit rechnen solltest, dass da irgendwas nicht gut läuft, sondern geh erstmal mit einem optimistischen Mindset rein, aber sei immer vorbereitet. Das sage ich im Coaching immer. Wir sollten nicht mit negativen Situationen rechnen, aber wir sollten auf sie vorbereitet sein, dass wir dann handeln können. Eine moderate Abnahme von so 0,5 bis 1% des Körpergewichts pro Woche, das ist ein guter Richtwert für einen moderaten Fettverlust, den ich in der Regel für die meisten empfehle, wenn ich eben die Adhärenz, also die Beständigkeit, wie lang und wie gut kann ich mich konstant an was halten, zu maximieren und um eben auch das Risiko auf zu starken Muskelabbau zu reduzieren. Diese höheren Raten, so 1,5 bis 2%, die sind aber trotzdem für einige möglich, besonders wenn Menschen mit einem höheren Körperfettanteil in eine Fettverlustphase starten. Macht euch aber auch hier wieder klar, dass diese Empfehlungen nicht bedeuten, dass man unbedingt einen hohen Körperfettanteil haben muss, wenn man mal eine schnelle Fettverlustphase durchziehen möchte, weil, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die gesamte oder der gesamte Gewichtsverlust relevant ist für das Maß an Muskelmasse, das sich potenziell verlieren kann. Aber wir haben ja auch vorhin schon über diese ungefähr 70 Kalorien pro 1 Kilo Fettmasse gesprochen, die da freigesetzt werden können, in der Regel am Tag. Und ich wiederhole es nochmal, auch wenn das nur ein hypothetisches Modell ist, können wir uns schon ein bisschen daran orientieren. Und deswegen sind eben diese höheren Raten auch mit einem höheren Risiko verknüpft, dass ich diesen Wert überschreite. Es muss aber nicht immer der Fall sein. Und das Ganze bedeutet eben, wenn du zum Beispiel 80 Kilogramm wiegst, dann sind so 400 bis 800 Gramm pro Woche realistisch. Wenn du 100 Kilo wiegst, dann kann es auch mal ein Kilo pro Woche sein, ohne negative Effekte zu riskieren. Wir können aber auch teilweise höher gehen als jetzt diese Werte, weil das ist jetzt die Rechnung für diese 0,5 bis 1% Körpergewicht pro Woche. Zweitens, wieso kann auch eine langsame Diät ein Problem sein? Und das gehört jetzt zu diesen realistischen Erwartungen setzen. Weil wir wollen realistische Erwartungen setzen, aber nicht zu uninteressante Erwartungen. Ja, bei Zielen ist es immer wichtig, dass die Ziele auch interessant sind und dass die zwar realistisch sind, aber nicht zu langweilig. Und viele glauben eben, das ist so ein typischer Mythos, dass ein sehr langsames Defizit, so keine Ahnung, 100, 200 Kalorien am Tag, langfristig nachhaltiger ist. Aber wenn du halt kaum Fortschritte siehst, dann kann das extrem frustrierend sein und die Motivation auch verringern. Und deswegen ist es nicht immer geschickter, zu langsam Fett zu verlieren. Und Studien zeigen eben auch, dass eine bisschen schnellere Anfangsphase, zum Beispiel ein Kilo pro Woche, helfen kann, dass man eben die ersten Erfolge sieht Und solange dann die Strategie nachhaltig bleibt, kann es eine sehr sinnvolle Option sein. Und es geht einfach darum, eine Fettverlustrate zu finden, die schnell genug ist, um motivierend zu sein, aber langsam / moderat genug, damit wir deine Muskelmasse, deine Knochenmasse schützen und eben auch eine gute Adhärenz, also Beständigkeit fördern. Jetzt geht's zur Umsetzung. Wie kannst du Fett verlieren, ohne Muskelmasse signifikant abzubauen oder Stoffwechselprobleme zu riskieren? Erstens, das Kalorienziel und das Defizit eben richtig wählen. Die beste Fettverlustrate hängt einfach von deinem Ausgangspunkt und deiner Historie ab, wenn es denn eine gibt. Und die Formel aus der Alport-Studie hilft uns, dass wir so ein gesundes Defizit abschätzen können. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir haben diese 69 Kalorien pro Kilogramm Körperfett pro Tag, die wir maximal an Fettabbau freisetzen können. Das bedeutet, eine Person, die zum Beispiel 25 Kilo Körperfett hat, die kann maximal 1725 Kalorien pro Tag aus Fettreserven beziehen. Ein größeres Defizit als diese Zahl kann dazu führen, dass der Körper verhältnismäßig viel Muskelmasse abbaut. Und man sieht jetzt schon, das ist eine sehr hohe Zahl. Also das ist wirklich ein krasses Defizit, besonders wenn man das vielleicht auf eine ganze Woche betrachtet. Wenn man dieses Defizit jeden Tag hat, das ist schon heavy und die meisten werden unter diesem Wert bleiben. Aber es bedeutet eben, je niedriger dein Körperfettanteil ist, desto kleiner sollte dein Kaloriendefizit sein. Jemand mit 30% Körperfett kann ein größeres Defizit verkraften als jemand mit 12%. Also, hoher Körperfettanteil, um das mal zusammenzufassen, das ist meistens so über 25% bei Männern, über 30% bei Frauen. Man kann auch noch mal ein bisschen höher gehen. Da kann man schon so 700 bis 1000 Kalorien Defizit machen. Moderater Körperfettanteil irgendwo so 15-25% bei Männern, 20-30% bei Frauen, da kann man dann diese 500-700 Kalorien ansetzen. Und ein sehr niedriger Körperfettanteil, also bei Männern unter 15%, bei Frauen unter 20%, da macht es Sinn, das Defizit vielleicht für die meiste Zeit so um die 300-500 Kalorien zu begrenzen, um eben den Muskelverlust zu minimieren. Und bitte nehmt diese Zahlen jetzt nicht als in Stein gemeißelt, sondern nehmt die als Anhaltspunkte. Wie vorhin schon gesagt, ist das Risiko gut zu minimieren, wenn ich die Proteinzufuhr hochhalte und Krafttraining mache, darüber sprechen wir jetzt gleich, und auch wenn ich den gesamten Fettverlust betrachte und individuelle Gegebenheiten, die wir natürlich nicht davor kennen, aber auf die wir achten können, indem wir einfach ein paar Feedback-Signale des Körpers berücksichtigen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen niedrigen Körperfettanteil hast, bei Frauen zum Beispiel unter 20%, und du sagst, ja, okay, ich will jetzt trotzdem gerade 3 Kilo Fett verlieren, und das ist eine Entscheidung, die du gut durchdacht hast und bei der du dir sicher bist, dass sie nicht schlecht für dich ist, generell vom mentalen Wohlbefinden. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und du startest deine Diät mit einem höheren Defizit, als wir jetzt gerade gesagt haben, also mehr als diese 300 bis 500 Kalorien. Du gehst jetzt mit 800 Kalorien Defizit in die Diät. Dann achte einfach mal darauf, wie ist deine Leistung im Training? Wie ist deine generelle Leistungsbereitschaft so im Alltag? Wie fühlst du dich generell? Also merkst du körperliche Symptome? Ja? Wie sind deine Energielevel? Wie sind deine Stresslevel? Wie schläfst du und? Beobachte deinen Körper, beobachte deine Kraft. Und dann kann es schon sein, dass du merkst, hey, es geht eigentlich gerade gut. Ich habe da einen Weg gefunden für mich und ich kann es vielleicht auch genetisch gut wegstecken. Dann go for it, ja, also dann gibt es da gar kein Problem. Wenn du natürlich sagst, hey, mir ist meine Muskelmasse super wichtig und ich will die nicht unbedingt nach der Diät wieder aufbauen müssen, ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, dann geh halt ein bisschen tiefer. Ja, hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern hier gibt es wie immer Systeme, die wir benutzen können und die wir an unsere individuellen Gegebenheiten anpassen sollten. Das Zweite, was wir berücksichtigen sollten, ja, vom richtigen Kaloriendefizit, ist eine gute Proteinzufuhr, damit wir eben den Muskelerhalt sicherstellen. Und da möchte ich jetzt wirklich kurz und knackig drüber gehen, weil da kennt ihr, was meine Empfehlung ist, wenn ihr den Podcast schon ein paar Mal gehört habt. Für alle, die vielleicht jetzt zum ersten Mal eine Folge hören, gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung, aber würde ich euch auch empfehlen, gebt einfach mal in der Podcast-Suche ein Protein, dann findet ihr einige Folgen von mir darüber. 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist, was ich so empfehlen würde für einen normalen Fettverlust, also so einen moderaten Fettverlust. Wenn ihr höher geht beim Fettverlust, dann kann man schon mal so Richtung 2,6 Gramm gehen, also auch ein bisschen höher anfangen, vielleicht bei 2,2 bis 2,6 Kilogramm Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sich orientieren, wenn du wirklich einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben willst und ein hohes Defizit hast. Ich würde dir empfehlen, dass du bei der Proteinzufuhr wirklich eine gute Beständigkeit erreichst und das erstmal über den insgesamten Wert stellst. Also wenn du merkst, okay, 2,2 habe ich mir als Ziel gesetzt, aber irgendwie kann ich das nur an 3 Tagen von 7 erreichen, dann geh doch lieber erstmal ein bisschen runter und schau, dass du es an 6 oder vielleicht sogar 7 von 7 Tagen erreichst. Das nächste ist Krafttraining. Das schützt eben auch gegen Muskelabbau. Da muss ich auch jetzt gerade, finde ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Wenn wir eine Fettverlustphase ohne Krafttraining machen und wir davor Krafttraining gemacht haben, dann werden wir mit ziemlich hoher Sicherheit sehr, sehr viel Muskelmasse abbauen. Wenn jetzt eine Person sagt, hey, ich habe noch nie Krafttraining gemacht, ich mache in der Regel irgendwie Pilates, Yoga, Fahrradfahren, whatever, auch dann wird Inaktivität zu mehr Muskelabbau führen. Natürlich, wenn ich die Aktivität beibehalte, die ich bis jetzt schon gemacht habe, dann werde ich vermutlich nicht so viel Muskelmasse abbauen. Aber auch in diesen Fällen, wenn man wirklich sagt, hey, ich will gar keine Muskelmasse am besten abbauen, dann Krafttraining zu implementieren, macht immer Sinn. Das muss nicht 5-mal pro Woche sein, ich würde 2 bis 4-mal pro Woche empfehlen. Und ich würde auch empfehlen, das gesamte Volumen des Krafttrainings ein bisschen runterzunehmen, wenn ich eine Diät habe, weil meistens habe ich nicht ganz so viel Power. Und dann macht es Sinn, dass ihr die Gewichte weiter bewegt, die ihr benutzt habt, aber dafür lieber weniger insgesamt Sätze macht, anstatt dass ihr sagt, ich mache das gleiche an Volumen, also die gleiche Anzahl an Sätzen, gleiche Anzahl an Wiederholungen, aber hier und da werde ich ein bisschen schwächer, macht lieber ein bisschen weniger Volumen, aber bleibt bei den Gewichten gleich, weil das führt eher dazu, dass wir Muskelmasse erhalten, als wenn wir das Volumen gleich halten, aber insgesamt halt schwächer werden. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch darauf fokussiert, wenn ihr Muskelmasse erhalten wollt. Und was ich auch noch als letztes empfehlen würde, ist auf jeden Fall, dass ihr einen Fokus in dieser Fettverlustphase auf viel NEAT legt, statt mehr Cardio zu machen. Also NEAT ist Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das ist die Stoffwechselkomponente, die größte Variable von Person zu Person hat. Und da gehören eben alle Bewegungen dazu, die kein Sport sind. Gehen, Treppensteigen, Kochen, Putzen etc. Und Studien zeigen ganz klar, dass eine Erhöhung von NEAT effektiver ist als exzessives Cardio, um Fettverlust zu maximieren. Wieso? Weil der Körper besonders bei Frauen eher dazu tendiert, beim Cardio verbrannte Kalorien durch mehr Hunger oder eine Anpassung der Stoffwechselrate zu kompensieren. Um das greifbarer zu machen, nur eine Beispielrechnung, die trifft jetzt nicht für jeden zu. Wenn du auf dem Fahrrad gehst im Fitnessstudio oder joggen gehst und 500 Kalorien in dieser Einheit verbrauchst, auch wenn die Anzeigen in den Fitnessstudios in der Regel komplett falsch sind, auch die deiner Apple Watch, die deiner Fitbit, egal was für ein Fitness-Tracker das ist, die sind sehr, sehr ungenau, haben wir auch schon in Podcast-Folgen hier besprochen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, du verbrauchst 500 Kalorien. Dann kann es sein, dass dein Körper 300, 200, 400, teilweise 500 oder sogar 600, also mehr von diesen Kalorien, kompensiert, indem er andere Komponenten des Stoffwechsels verändert. Wir haben darüber schon oft hier gesprochen, ich will es aber nochmal zusammenfassen, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Wie viel Kompensation da stattfindet, ist sehr, sehr individuell und hängt natürlich auch davon ab, wie hoch ist dein Körperfettanteil, wie ist deine Genetik und so weiter. Das heißt, die Individualität ist genetisch bedingt, aber auch Ausgangslage bedingt. Und wir können das nicht irgendwie berechnen. Wir können einfach nur aus Studien schlussfolgern, dass das Risiko bei Cardio höher ist. Und der Körper macht es eben, diese Kompensation, indem er zum Beispiel deine Grundstoffwechselrate runternimmt, indem er die Bewegungen beim Cardio effizienter macht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist gerade sehr, sehr viel spannende Forschung unterwegs, dass du im Endeffekt die Bewegungen, die du machst, um zum Beispiel diese 500 Kalorien beim Cardio zu verbrauchen, irgendwann, wenn du das mehrmals machst, dann brauchst du keine 500 Kalorien mehr, sondern nur noch 300 oder 400 Kalorien. Das ist einfach ein evolutionsbiologischer Vorteil, der uns früher das Überleben gesichert hat, wo wir einfach motorische Effizienz haben, die natürlich nicht so gut ist im heutigen Szenario, in dem wir mehr Kalorien verbrauchen wollen. Und das ist ein Part, es gibt noch viele andere Kompensationen, Hunger steigt und so weiter. Also Cardio ist einfach oft so, dass viel kompensiert wird. Das heißt es bitte nicht, dass ihr Cardio als was Negatives sehen sollt. Diese Betonung mache ich gerade nur, weil eben wir diese Anpassungen bei NEAT in der Regel nicht haben, also bei Schritte gehen, Haushaltsaktivitäten und so weiter, also bei diesen leichten Aktivitäten, und das deshalb einfach viel effektiver für einen Fettverlust ist. Trotzdem, bitte, wenn ihr gerade viel laufen geht oder einfach, keine Ahnung, irgendwelche anderen Cardio-Sportarten macht, dann macht die bitte weiter, weil Cardio ist ganz, ganz effizient für Gesundheitsparameter. Auch, es ist auch effektiv für den Fettverlust. Also versteht mich nicht falsch, besonders kombiniert mit einer richtigen Ernährung. Es ist einfach nur Alltagsaktivitäten, also dieser Need-Komponente, deutlich unterlegen. Und für mich geht es darum, dass ich euch die effizientesten Sachen mitgebe. Und ich weiß, dass ihr nicht unendlich Zeit habt, ich weiß, dass ihr nicht unendlich Energie habt, das geht mir genauso. Und da geht es ums Priorisieren. Und wenn ihr dann sagt, hey, bei mir sitzen alle Gewohnheiten, Körperzusammensetzung, ich bin mit allem zufrieden, natürlich, dann kann man auch mal solche Sachen machen. Aber wenn ihr gerade so struggelt und ihr seid noch gar nicht da körperlich, wo ihr sein wollt, dann geht es erstmal darum, dass ihr euch dahin bringt zu eurem Wohlbefinden. Und das erreicht ihr in der Regel mit mehr Fokus auf Need, also zum Beispiel Schritte gehen, leichte Aktivitäten, viel, viel effizienter als durch Cardio, weil wir eben diese Kompensationskomponente haben. Wie gesagt, ich möchte es mal wiederholen, bitte nicht falsch verstehen, jetzt nicht alle Cardioaktivitäten tauschen gegen irgendwie spazieren gehen. Wenn ihr das gut aktuell schon umsetzen könnt, dann macht es weiter. Habt nicht Angst vor dieser Kompensation, weil die ist sehr individuell. Und am besten ist immer so eine Kombination aus allem. Krafttraining, Cardio, Alltagsaktivität. Aber wenn ihr priorisieren müsst und euch überlegt, hey, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen, dann würde ich euch empfehlen, setzt erstmal den Fokus auf Alltagsaktivitäten und einfach leichte Aktivitäten und dann auf Cardio. Wir schließen jetzt dieses Coaching-Corner-Segment mit drei Fragen ab, die ich oft von euch in dieser Form bekomme, die bei diesem Thema sehr, sehr relevant sind und mit denen ich euch einfach nochmal einfach so ein paar typische Fragen beantworten wollte. Es sind drei Fragen. Die erste ist, ich habe das Gefühl, dass ich trotz Kaloriendefizit nicht abnehme. Woran liegt es? Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, die natürlich jetzt in dieser einzelnen Beantwortung nicht beantwortet werden kann, weil wir schon ganze Folgen drüber gemacht haben. Aber um das kurz zusammenzufassen, auch in Bezug auf dieses Thema Fettverlustrate. Es gibt mehrere Gründe, wieso das so ist. Erstens, adaptive Thermogenese, also Stoffwechselanpassungen. Der Körper kann sich an ein Defizit gewöhnen, anpassen und den Kalorienverbrauch bewusst senken. Unbewusst für euch, aber bewusst für den Körper. Und das funktioniert eben über verschiedenste Mechanismen, teilweise auch die, die ich jetzt gerade bei diesem Cardio-Thema erwähnt habe. Es kann auch sein, dass du deine Kalorienzufuhr unterschätzt, also dass du beim Kalorienzählen Fehler machst. Da haben wir auch schon eine komplette Podcast-Folge mal drüber gemacht und uns die Literatur dazu angeschaut. Bitte, wenn ihr Kalorien zählt und eine Fettverlustphase gerade habt oder in der Zukunft plant und ihr an dieses Problem geratet, hört euch diese Podcast-Folge an. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Podcast-Folgen für euch, in der ich erklärt habe, wie diese Fehler beim Tracken entstehen, wie groß diese Unterschiede sind und was man dagegen machen kann. Ja, also sucht es mal, die ist ein bisschen länger her, aber wenn ihr den Podcast durchsucht, findet ihr die sicher. Und das hätte ich natürlich jetzt auch vorbereiten können, aber ihr findet die auf jeden Fall und hört euch diese Folge an, weil wir sehen ganz klar in Studien, dass selbst Leute, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, deutliche Abweichungen beim Kalorienzielen machen oder haben. Und dadurch kann eben so ein Szenario entstehen, in dem ihr gar nicht mehr im Kaloriendefizit seid. Und das ist meistens der Grund, wieso man nicht abnimmt. Nicht, weil irgendwas mit dem Stoffwechsel nicht passt. So, das ist auch eine große Komponente auf jeden Fall. Da haben wir auch schon letztens in der Podcast-Folge drüber gesprochen, dass wir individuelle Unterschiede haben, die von einem Kalorienrechner nicht berücksichtigt werden können, weil zum Beispiel die Organmasse unterschiedlich ist bei zwei identischen Personen. Und das dann dazu führt, dass eine Person deutlich weniger Kalorien verbraucht, weil sie einfach kleinere Organe haben und Organe extrem viel Kalorien verbrauchen, das aber kein Kalorienrechner der Welt berücksichtigen kann und wir das nur über Trial and Error herausfinden können. Und natürlich gibt es dann auch Szenarien, in denen man einen Kalorienrechner benutzt, da kommen dann als Verbraucher 2200 Kalorien raus, man nimmt dann 1800 Kalorien in der Diät zu sich und hat dann ein 400 Kaloriendefizit. Man verbraucht aber in Wahrheit nur 1900 Kalorien, weil das eben vom Kalorienrechner falsch geschätzt wurde, weil man vielleicht eine kleine Organmasse hat oder andere Sachen, die den Stoffwechsel beeinflussen. Und dann kann es sein, dass man in einem 100-Kalorien-Defizit ist und dann macht man noch zusätzlich Fehler beim Kalorienzählen, was wir gerade hier schon besprochen hatten. Dann adaptiert sich oder addiert sich das und dann bin ich irgendwie gar nicht mehr im Defizit und dann verliere ich kein Fett. Also es ist oft multifaktoriell. Es kommen dann noch so Sachen hin wie Wassereinlagerungen, die aber eigentlich nur temporär relevant sind, weil irgendwann wirst du auch diese Wassereinlagerungen verlieren. Also das ist tatsächlich was, das ich mittlerweile seltener kommuniziere, weil wenn wir über einen längeren Zeitraum keinen Fettverlust haben, dann ist das nicht das Problem, weil die Wassereinlagerungen müssen irgendwann raus. Wenn ich rein rechnerisch zum Beispiel einen 4-5 Kilo Fettverlust hätte erwarten sollen in den letzten Monaten und das nicht passiert, dann liegt es nicht an Wassereinlagerungen, weil die müssen irgendwann mal weggehen, zumindest für 1-2 Tage. Und wenn ich mich dann oft gewogen habe, dann müsste ich auch mal einen Datenpunkt haben, wo die weg sind. Aber gerade auf einen kurzen Zeitraum betrachtet, kann das schon auch der Grund sein. Das heißt, seid hier immer wachsam, hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folgen an zum Thema falsches Kalorienzählen und die Stoffwechselfolgen. Wirklich, ich empfehle es euch, da habe ich so viel Free-Content für euch rausgegeben. Der ist so wertvoll. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch den anhören, weil da habe ich das im Endeffekt alles erklärt, wie das funktioniert. Kann natürlich sein, dass ihr dann trotzdem Probleme habt, das im Alltag umzusetzen. Dafür gibt es ja zum Beispiel das Coaching bei mir. Aber ich habe auf jeden Fall da die Informationen, die die Grundlage für das bilden. Frage 2. Ich verliere Gewicht, aber mein Körper sieht immer noch nicht so aus, wie ich es mir wünsche. Was mache ich falsch? Das ist auch oft eine Frage, die vielleicht auf eine andere Art und Weise dann formuliert wird, aber die im Grundgedanken genau dieses Problem formuliert. Und da ist es eben so, dass viele denken, dass sie nur Fett verlieren müssen, um den Körper zu bekommen, den sie sich so vorstellen. Aber wenn du abnimmst und immer noch unzufrieden bist, dann kann das zwei Gründe haben. Erstens, du hast zu wenig Muskelmasse, weil du nie gezielt Muskelmasse aufgebaut hast oder eben viel Muskelmasse im Kaloriendefizit verloren hast. Und das war eben auch dann der zweite Grund. Und diese zwei Sachen müssen wir eben berücksichtigen. Es kann natürlich auch sein, dass das, was in Frage 1 der Fall war, stattfindet, aber du hast ja eigentlich in dieser Frage schon, oder du nicht, sondern meine hypothetische Frage hat es ja schon beinhaltet, und zwar, ich verliere Gewicht, aber mein Körper sieht immer noch nicht so aus, wie ich es mir wünsche. Und das ist dann in der Regel dieses Problem mit der Muskelmasse, und das ist ganz einfach zu lösen. Erstens, in der Diät in Zukunft auf den Muskelerhalt oder sogar Muskelaufbau fokussieren. Man kann definitiv Muskeln aufbauen in einer Fettverlustphase, auch wenn es nicht so leicht ist. Und ganz, ganz wichtig, dann danach auch vielleicht einfach mal eine Muskelaufbauphase machen. Proteinzufuhr priorisieren, Krafttraining priorisieren und dieses Thema Muskelmasse nicht vernachlässigen, wenn es eben um diese körperlichen Ziele geht. Und mit der dritten Frage will ich dieses Thema nochmal zusammenfassen. Sollte ich eher schnell oder langsam Fett verlieren? Welche Strategie ist für mich die beste? Und die Antwort, die ich jetzt gebe, die hängt eben von mehreren Faktoren ab. Es gibt keine pauschal beste Fettverlustrate für jeden, das habe ich ja schon im Podcast mehrmals erwähnt, sondern die muss an deine Ausgangslage, Ziele und dein Lebensstil angepasst werden. Also lass es uns mal jetzt kurz aufschlüsseln, dass ihr auch wirklich mit was ganz, 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 ganz Konkretem aus der Folge rausgeht und natürlich trotzdem diese individuellen Sachen, die ihr hier gelernt habt, also die Systeme, die Frameworks für euch nutzen könnt. Erstens, wenn du einen höheren Körperfettanteil hast, Männer so über 25%, Frauen über 30% ungefähr, kann man auch meistens noch mal ein bisschen höher ansetzen. Du kannst schneller Fett verlieren, also so 1-1,5% deines Körpergewichts pro Woche, ohne Muskelmasse zu gefährden. Das kannst du definitiv so als Ausgangswert nutzen. Das heißt, so ein Defizit von 700 bis 1000 Kalorien, kommt immer auf deinen Kalorienverbrauch natürlich an, ist möglich, solange du eben genug Protein zu dir nimmst und Krafttraining machst. Wenn du 100 Kilo wiegst, wären das so 1 bis 1,5 Kilo pro Woche Fettverlust. Das ist immer noch realistisch und gesund. Und deswegen, ihr seht jetzt schon diese Vorgabe, finde ich das auch nicht gut, wenn auf Instagram immer sowas gesagt wird, ja, niemand sollte ein Kilo Fett verlieren oder, keine Ahnung, 4 Kilo Fettverlust pro Monat sind unrealistisch. Diese ganzen Bullshit-Empfehlungen, da fehlt totaler Kontext. Natürlich klingt es immer mehr catchy, wenn man so definitive Aussagen rausgibt, aber so funktioniert Fitness, Ernährung und das ganze Thema nicht. Es funktioniert oft über prozentuale Anteile und über individuelle Unterschiede. Und wir Menschen sind eben unterschiedlich. Ich kann nicht, keine Ahnung, Shaquille O'Neal mit Jennifer Lopez vergleichen. Ja? Die eine Person ist irgendwie 2,10 Meter und wiegt 140 Kilo wahrscheinlich und die andere Person ist irgendwie 1,50 und wiegt wahrscheinlich 45 Kilo. Da kann ich doch nicht beiden sagen, ihr sollt bei, also Shaquille O'Neal, für den ist doch gar kein Stress, wenn der 2 Kilo Fett pro Woche verliert, weil das ist ein ganz anderer Körper. Natürlich sind das jetzt extreme Szenarien, aber so ist es in der generellen Bevölkerung auch. Vielleicht nicht dieser krasse Unterschied, aber wir können doch nicht immer denken, dass alle die gleichen körperlichen Voraussetzungen haben, weil die sind es eben nicht. Also für diese Personengruppe ein bisschen höherer Körperfettanteil macht eine schnelle Strategie Sinn, besonders wenn du motiviert bist durch diese ersten anfänglichen Erfolge und du merkst, dass ja so eine schnelle Fettverlustphase auch bei dir gut funktioniert von der Adhärenz, also von der Beständigkeit. Wenn du bereits ziemlich lean bist, also Männer so unter 15%, Frauen unter 20%, dann solltest du auf jeden Fall langsamer vorgehen, wäre meine Empfehlung in den meisten Szenarien, ist aber nicht obligatorisch, heißt, du musst es nicht immer so machen. Dein Körper hat einfach nicht mehr so viel gespeichertes Fett, das er als Energiequelle nutzen kann und dann ist so ein kleineres Defizit, das meistens dann so bei 300 bis 500 Kalorien pro Tag bei den meisten liegen wird, optimal, um Muskelabbau zu vermeiden. So 0,3 bis 0,7% pro Woche als Fettverlustrate ist schon mal ein guter Orientierungswert. Du kannst aber auch mal ein bisschen höher gehen. Und diese lange, langsame Strategie, die macht Sinn, wenn du eben schon definiert bist, vor allem Fett verlieren willst, ohne Muskeln zu riskieren und du auf dem Weg zu einem sehr niedrigen Körperfettanteil bist, weil du irgendwie ein Fotoshooting hast oder whatever. Und wenn dein Fokus eben nicht nur auf Fettverlust, sondern auch Muskelmasse und Definition liegt, also wenn dir auch wichtig ist, dass du die Muskelmasse erhalten willst, wenn nicht, dann kannst du auch ruhig ein bisschen mehr Fett verlieren. Und das dritte Szenario, wenn du irgendwo so in der Mitte bist, so 25% bei Männern, 20-30% bei Frauen, dann kannst du auf jeden Fall mal so als Orientierung eine moderate Strategie wählen, irgendwo so 0,7-1% oder 1,5% des Körpergewichts pro Woche, weil das ist schnell genug, damit du motiviert bist, aber eben moderat, / langsam genug, dass du deinen Muskelabbau in diese Situation, in der du bist, minimierst. Also Fazit zu der Frage, weil die ja schon sehr ausführlich ist, ob du jetzt eine schnelle oder langsame Fettverlustrate wählen solltest, es hängt davon ab, wo du startest und was dein Ziel ist. Wenn du mehr Körperfett hast, ein schnelleres Defizit möglich, wenn du weniger Körperfett hast, langsameres und mehr strategischeres Vorgehen und wenn du in diesem Mittelbereich bist, dann machst du eine Balance aus Effizienz und Erhalt der Muskelmasse. Und wenn du dir unsicher bist, mein Tipp, dann starte mal so moderat mit 0,7-1% pro Woche Fettverlust, weil das ist für die meisten so die beste Kombination aus Effizienz und Muskelerhalt. Und wenn du wirklich gar nicht weiter weißt, welche Fettverlustrate für dich richtig ist, dann schreib mir einfach mal auf Instagram eine DM und dann kriegen wir das schon heraus, was da für dich die optimale Option ist. Also ich hoffe, die Fragen habe ich schon mal geholfen. Und jetzt würde ich sagen, fassen wir das nochmal kurz zusammen, weil dann sind wir schon am Ende der Podcast-Folge. Ich möchte auf jeden Fall nochmal mit euch die Kernpunkte zusammenfassen, damit ihr mit einem klaren Plan aus der Folge rausgeht. Erstens, es gibt keine perfekte Fettverlustrate für alle. Die optimale Geschwindigkeit, die hängt halt von deinem Körperfettanteil, deiner Muskelmasse und deinem Ziel ab. Als Faustregel kannst du trotzdem diese 0,5-1% Verlust des Körpergewichts pro Woche nutzen. Zweitens, schneller Fettverlust kann funktionieren, hat aber potenzielle Risiken. Ein hohes Defizit führt nicht automatisch zu einem schlechten oder kaputten Stoffwechsel. Ja, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber damit ihr wisst, was ich da meine, also zu einer schlechteren, langsameren Stoffwechselrate. Aber potenziell auch ein bisschen mehr Muskelverlust ist möglich. Wir haben aber diese Studie von Albert und Kollegen, die zeigt, dass es da eine Grenze gibt, wie viel Energie der Körper vermutlich aus Fett bereitstellen kann. Und wenn du die bei einem hohen Defizit nicht überschreitest, dann ist das Risiko auch gar nicht so hoch, dass du mehr fettfreie Masse verlierst, weil wirklich immer dran denken, der gesamte Gewichtsverlust ist relevant. Und drittens, die beste Strategie in deiner Fettverlustphase, die kombiniert eben Ernährung, Training und Bewegung. Das bedeutet ein moderates Kaloriendefizit ist so das, was für die meisten eigentlich am sinnvollsten ist, auch wenn man diese Adhärenz berücksichtigt, eine hohe Proteinzufuhr, so 1,6-2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 2-4 Mal Krafttraining pro Woche und dann, ich sage ja immer irgendwas zwischen 8-12.000 Schritte, das ist so ein Endwert, der für die meisten realistisch ist und auch sinnvoll ist, wenn wir uns die wissenschaftliche Literatur anschauen, kann aber auch mal weniger oder mehr sein. So, das Ziel ist nicht nur Fett zu verlieren, sondern es so zu tun, dass du dich gut fühlst, deine Muskulatur erhältst und deine Ergebnisse eben langfristig stabil bleiben. Also, Key Takeaway aus der Folge. Wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann folgende. Nicht die Geschwindigkeit vom Fettverlust ist allein entscheidend, sondern wie du das Defizit gestaltest und ob es zu deinem Ausgangspunkt passt. Die Anpassungen deines Ruheumsatzes und der Verlust von Muskelmasse, die hängen primär vom gesamten Gewichtsverlust ab, nicht von der Geschwindigkeit. Das bedeutet, wenn du viel Körperfett hast, kannst du auch schneller abnehmen, ohne dass du Nachteile in Bezug auf deine Muskelmasse oder deinen Stoffwechsel erwarten solltest. Wenn du bereits relativ lean bist, dann solltest du eher ein Defizit wählen, das moderat ist, damit du einfach unnötigen Muskelverlust vermeidest. Und eine nachhaltige Strategie bedeutet da eben, dass du eine Fettverlustrate einfach für dich willst, die zu deinem Körperfettanteil passt und nicht einfach so schnell wie möglich abnehmen willst, weil unser Ziel ist nicht nur Fettverlust, sondern Muskelerhalt und Stoffwechselrate so halten, dass langfristige Ergebnisse für dich möglich sind. Das war's für die Folge. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Thema somit für euch lösen und klarer machen konnte und euch auch Sachen mitgeben kann, die ihr wirklich direkt jetzt, falls ihr in so einer Phase seid oder in der Zukunft in so einer Phase seid, für euch nutzen könnt. Teilt wirklich da eure Gedanken auch mit mir, weil ich das immer super spannend finde, weil das ist so ein Thema, da habe ich immer das Gefühl, dass da noch viel Diskussion, viel Unklarheit herrscht. Mit was für Fettverlustraten habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? War so eine langsame zu wenig motivierend für euch oder eine schnelle, so dass ihr euch nicht dran halten könnt? Also schreibt mir da gerne mal eine DM auf Instagram und schreibt mir auch, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat. Das machen ja einige von euch und das freut mich wirklich immer extrem, wenn ihr mir einfach zu den Folgen Feedback gebt, ob die gut war, ob ihr irgendwas mitnehmen konntet, auch Sachen, die ich besser machen kann, das hilft mir auch immer. Und wenn ihr unsicher seid bezüglich Kaloriendefizit, dann schreibt mir auch gerne einfach mal eine DM. Dann können wir uns da mal ein bisschen austauschen. Wie immer, ihr helft mir extrem, wenn ihr die Folge teilt, besonders mit Personen, die das, was wir hier besprochen haben, eben auch hören sollten. Wenn ihr es in die Instagram-Story teilt und mich taggt, da freue ich mich auch immer. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.